Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Volker Brauns Werktage. Teil 1: Training des aufrechten Gangs.
Seit langer Zeit zum ersten Mal lege ich wieder ein weißes Blatt vor mich hin und spüre sofort eine Beruhigung, wie ein stiller Morgen nach einer Fiebernacht. Ein leeres weißes Feld, um ungehindert zu gehen.
Die letzte wirkliche Arbeit war im September. Glückliche Zeit.
Seither war ich außer mir, in kaltem, zähem Geschlinge amtlicher Wüste. Eine friedfertige weiße Fahne. Nur gilt es wieder einen Krieg.
Definition: Die Suche nach dem Stoff zum Schreiben, zum Leben, um gegebenenfalls den Tod zu finden. Die Mechanismen des Zeitalters auseinanderschrauben. Die Beziehungen zerfasern nach dem geheimen Blut der Geschichte. Gestorben für die öffentliche Ordnung. Die Arbeit im Untergrund, im Gedicht. Dem Tod, dem klapprigen Kumpel, die Losung aus den Zähnen reißen, wo sie jeden Sinns bar ist, Gleichheit. Zugleich die Empfindung der Machtlosigkeit der Worte. Egalité, Equality, Ravenstvor. Während wie viel weiteres Blut ausfließt, erblasst in der Haut, verfault in den Schläfen. Was kann mir helfen? Die Begriffe laden sich auf zu ungeheurer Spannung. Die Reden, Artikel, Kommuniqués als Isolierband im Hals, das der Verstand nicht durchbrennt. Allein in meinen Sätzen und nur wissen, dass sie auch abgesucht werden, durchforstet, zerrissen von den anderen, um den Stoff zu finden, der im Gefühl verschwimmt, das uns aus den Poren bricht. Ein internationalistischer Schweiß. Die anderen die gleichen, die langsame Formel, die mit Leben zu füllen ist, womit, womit, womit oder vom Tod.
7.4.77.
Heute Abend wäre Premiere Guevara gewesen.
Die ewige Beschäftigung mit der Zukunft. Sie sagt sich fortwährend an. Ihre Visitenkarte, eine Kleinanzeige in Form eines Transparents. Frag mich nicht, was sie bringt. Abgeblätterte Aussichten, das ist dann das Neueste. Sie vergisst dir gewiss die Hälfte. Wir werden alle älter. Auch sie. Wenn schon kein neuer Text, aber vielleicht diesmal der gestrichene. Vielleicht gehst du ihr doch entgegen, auf die Gefahr hin, sie nicht zu erkennen. Oder stehen die Türen offen, weil sie uns schon verlassen hat?
3.1.77.
Mitten 2. Gespräch über Guevara. Er wiederholt die Einwände der Hauptverwaltung gegen die Bürokratenszenen. Es stellt sich heraus, dass er als Botschafter bei mir fungieren soll. Im Fahrstuhl sagt er, uns stünden harte Zeiten bevor. Es sei im Moment alles möglich. Robespierre auf dem Riesenrad oder Faust in Beckets Mülltonne, Joyce und Kafka. Aber nicht das Durchdenken der eigenen Lage.
24.01.77.
Die kubanische Botschaft duldet keinerlei Widerspruch zwischen Fidel und Che.
Das Stück muss anecken, hier oder dort, und vor allem dort und hier. Für die Kubaner ist Che eine reine Gestalt, das Vorbild der Jugend. 3.2.77. Durchlauf Tinker in Potsdam.
Uta Birnbaum bittet mich zu kommen, wegen Unruhe der Behörden. Birnbaum lässt konsequent Liebesszenen spielen. Rate zu größerer Komik und Härte.
6.2.77
Anruf von Uta. Skype, Chef der Bezirksleitung, hat die Hauptprobe verlassen. Hernach nur bleiche Gestalten. Sie befürchtet personelle Konsequenzen. Jetzt wisse der Letzte im Haus, in welchem Stück er spiele.
22.3.77 Durchlauf Guevara.
Sinnliche Wirkung der überhöhten Spielweise.
Höpke, er verliest. Das Schauspiel kann nicht kommen, solange nicht eine Fassung vorliegt, die den Anforderungen entspricht und Zustimmung der Kubaner findet.
Im DT die Abendprobe schon abgesetzt. Deprimierte Stimmung.
Lang zitiert immerzu Sätze aus dem Stück.
Nachts Brief an Honecker.
24.3.77
Zu Hager bestellt, rasche Folge des Briefs. Die Proben seien nur ausgesetzt, wegen Einspruch der kubanischen Botschaft und Nadja Bunkes. Er habe morgen Gespräch mit dem Botschafter. Währenddessen wird im Theater letzte verzweifelte Arbeit begonnen, die Inszenierung zu filmen.
31.3.77
Gespräch mit Hager, 4 Stunden. Er wünscht, die Kubaner aus dem Spiel zu lassen. Er sehe aber selbst Probleme und rezitiert die Reizworte.
Ökonomische Scheiße, Vietnam fast verlassen, im Gleichgewicht der Blöcke, Blöcke um unseren Hals.
Er vermisst Gegenargumente. Eine reine Revolution ist nicht zu haben, sage ich.
Der Stoff des Theaters ist nicht durch den Türschlitz der Tagespolitik zu finden. Wenn die Tür geschlossen wird, müsse ich mich in den Busch begeben. Die fatale Geduld oder der feindliche Alleingang.
Hager verspricht, das Arbeitsergebnis anzuschauen. Besinnt sich dann. Ein Wort aus seinem Mund sei gleich zu wichtig.
Ein seltsamer, flüchtiger Satz nebenbei, den ich festhalte wie eine Beute. Wenn nicht hier, so könne man überlegen, das Stück anderswo herauszubringen.
Im Theater Skepsis bei den Regisseuren. Hinhaltetaktik.
4.4.77
Freundschaftsbesuch Castros in Berlin. Zu Wolfram. Er war am Morgen bei Hager. Eine inkriminierte Textstelle abgewandelt. Ihr habt die Kunst verlegt in den Plüsch der Diplomatie. Das Anerbieten Hagers absurd. Sich, wenn wir in seinem Sinne ändern, hinter das Stück zu stellen. Ein Theatertext kann nicht von einem Politbüromitglied gegengezeichnet werden. Das ist ein kindischer Glauben. Von Vorspielen ist keine Rede mehr. Nur der Film soll angesehen werden. Alles rückt ganz weg, mit wieder einer neuen Methode. Ohne Eklat ist eine Arbeit so gut wie aus der Welt geräumt.
9.6.77 Lesung in Bern, eingeladen vom Marxistischen Studentenverband. Geiser gibt eine Einführung. Man verkauft einen Raubdruck der unvollendeten Geschichte und behauptet, sie sei von politischem Nutzen. Sick. Vor der Reise ein Anruf vom Büro Hager. Sobald ich aus der Schweiz zurückkäme, würden die offenen Fragen geklärt. Die denken wohl, ich wolle bleiben. 12.06.77
Fahrt auf dem Zürichsee. Aber nicht Klopstocks Freude volles Maßes auf uns herab. Denn ich wollte mit Jentsch im Boot sein. Doch er ist auf Reisen, um einen Job zu finden. Die Exilierten lernen Existenznot. Das Gedicht wird wohl der Müggelsee heißen.
8.8.77
Bei manchen Gedichten lege ich wenig Wert darauf, dass sie verstanden werden für sich, ohne die Voraussetzung alter Texte. Sie sind eingraviert als Spur der Herkunft, gleichsam die DNA. Dass man sieht, das ist nicht von schlechten Eltern. Es ist eine echte Frage, ob die heutige Poesie gelesen werden soll, wenn nicht die ältere bekannt ist. Der neue Text bedeutet sonst vielleicht wenig. Ja, er stimmt sonst vielleicht nicht. Was sagt der Müggelsee ohne Klopstocks großen Zürchersee? Nichts. Damit darüber kein Zweifel bleibt, die Zitate. Freilich ist die Regel, ohne diese alten Leute auszukommen. aber neue Kunst ist nicht da, die ältere vergessen zu machen.
Der Müggelsee, aber am schönsten ist von des schimmernden Sees Traubengestaden her. In der Zeit Wirre, die die Freunde verstreut, roh vom Herzen mir. Eins zu sein mit seinem Land und gedacht. Mit Freunden voll das Schiff fahre ich fort in dem Text, den der Ältere verlauten ließ, an einen anderen Punkt. Und auf den Bänken Bernd, still lächelnd, Rainer, geblecktes Gebiss, Wolf, schreiend ein freches Lied. Und wir säßen im selben Boot. Auf derselben Welle noch. Vor welchem Ufer ist mir egal und sei es getrockneter Mist in Preußen. Du kämest, Freude, volles Maßes auf uns herab. Aber ich fahre hin an den dunkleren Punkt der Geschichte, der ein Frohgesicht verzieht zur Fresse und die beschämend schöne Natur geschenkt. Und Sarah vom 17. Stock stürzt über die Mauer ihr Liebeslied voll Raben, Raben schwarz unter Wasser. Geblähte Fahnen. Aber aus dem Kahn kippen sie, die der Kurs fremd ankommt, oder von sturen Schlägen gewippt in die Brühe? Fröhliches Wasser? Und sie gehen unter. Aus dem freudigen Text in den bitteren hier. Den ich knurre, ein Gram, nicht des Schweißes wert.
Elfter 8. 77.
Wenige kleine Gedichte. Spiegelgasse, Richtplatz, Lustgarten, Preußen, um den Band Training abzuschließen.
Er ist, weiß Apoll, nicht mehr als ein Training. 3.9.77.
Für ein Taschenbuch bei Suhrkamp sehe ich den alten Band Provokation für mich durch.
Merkwürdig das illusionistische Pathos, womit ich dem schwachen Zeitgeist Tribut zollte. Der Aufbruchstimmung nach dem Mauerbau. Da ist alles der eigenen Kraft anheimgegeben. Da wird provoziert mit Parolen und ermuntert mit Hohn. Alles ist Vorgefühl, nicht Erkenntnis der Lage.
Erschreckend, dass das damals solche Wirkung tat.
Jetzt sehe ich nichts darin, das ich gelten lasse. Das sind Spielzeugwaffen.
Nur beruhigend war das nicht. Und am wenigsten für mich.
8.8.78. Der Minister kommt mit seinen Einwänden zu Training und jättet aus. Müggelsee, Empfang beim Würdenträger, Spiegelgasse, die Stufen.
Der Mann muss mich hassen.
Er schlägt eine Diskussion vor. Wie kann ich dagegen sein? Ich bin lediglich dagegen, einen Deut zu ändern.
Als ich auf die Straße trete, schrumpfe ich.
Empfang beim Würdenträger. Er empfängt mich früh um 10 in seinem fast leeren Raum. Er begrüßt mich wie einen alten Bekannten. Er ermuntert mich durch sein Beispiel und seine enormen Sessel, die gewohnte militärische Ordnung meines Körpers aufzulösen. Er lächelt zufrieden. Er macht einige vertrauliche Bewegungen auf meine Herzgegend zu, die mich locker machen. Er sieht sich geduldig an, was mir auf den Nägeln brennt. Er betrachtet interessiert meinen unförmigen Kopf, der mich am Reden hindert. Und will veranlassen, dass mir die pommersche Mütze abgenommen wird und die spanischen Stiefel, die ich höflich unter dem Tisch verborgen hielt. Ich deute aus dem Fenster auf die verwickelten Gänge des Lebens, wo sich meine Hoffnung verlaufen hat. Er bewegt nur das Kinn und sie findet sich wieder ein. Er beschließt in einem Satz von circa 10 Worten, ehe ich mich entschließe, auszuatmen, meine Angelegenheiten in den verrotteten Städten zu regeln. Verstrickung an Ort und Stelle unentwirrbar für einen wie mich, löst er mit einem Strich auf der Manschette. Er nimmt mir alle Sorgen vom Ast mit einem Kaffeelöffel, den er auf den Tisch haut. Als er mich hinausgeleitet, umarmt er mich. Als ich auf die Straße trete, schrumpfe ich auf die Größe einer Laus.
14.09.80
Diese Notate sind flüchtig, wie ich lebe. Ich rase mehr, als dass ich atme. Und wo ich zur Sache kommen will, zu mir, schweige ich still. Aber ist die Liebe keine Produktion?
1.04.78
Träume unter Wirkung von Spritzen einen kompletten Kriminalfilm. Werde observiert. Versuche nicht, die pointenreiche Geschichte zu rekonstruieren, da mein Geschwür ohnehin schmerzt.
3.05.78 Seit 6 Wochen Spritzen in der Charité zur Ruhigstellung. 1.06.78
Auf dem Schriftstellerkongress verliest Hermlin eine Erklärung gegen die niederträchtige Rede Naumanns im ZK. Am Morgen des 3. Tages empfiehlt Bauer stimmungsmacherisch, den Berliner Genossen genau zu überlegen, wem von den Autoren bei der Wahl des Vorstands die Stimme zu geben sei. Gegen den Willen Bauers, der mich für mein bloßes Wort melden rügt, gehe ich ans Pult und erkläre. Ich wisse, dass gestern Abend Hermlin von einem Präsidiumsmitglied nahegelegt wurde, nicht wieder zu kandidieren, weil er in der jetzigen Atmosphäre nur Herzinfarkte bekomme. Ich hätte daraufhin Hager und Kant etwa Folgendes wissen lassen. Wenn Hermlin im Vorstand nicht mehr geduldet würde, wäre das eine Intoleranz, die ich niemals ertragen könnte. Im Fall er also gestrichen wird oder die Mehrheit gegen ihn stimmt, bitte ich, mich auch zu streichen. Daraufhin werden nun 2 Namen durchgestrichen. Aber 2 Stunden später wird der Kongress unterbrochen und es geschieht etwas Beispielloses. Hager und Rackwitz ersteigen das geräumte Präsidium und annullieren alles Geschehene. Die finstere Fraktion sitzt mit langen Gesichtern. In einem Hochgefühl fahre ich abends im Wagen nach Frankfurt am Main.
Verbandszeug. Wohin trottest du, Freund? Zum Haus des Verbandes. Was liegt an? Versammlung, Kollege. Ich eile. Und worüber streiten sich heute die Meister einmütig? Übers Erfassen der Realität. Wessen? Der Realität. Ah ja, richtig. Das fehlte uns noch. Du kommst mit? Man weiß halt so wenig. Man fasst es nicht und dann kommt man nicht richtig zum Ende, sag ich dir. Dabei hasse ich die unvollendeten Geschichten. Die werden wir fertig machen. Ich sagte, ich eile. Wir gingen ins Haus. Er auf das Podium. In die Sauna, ich.
5.05.82 Hauptsächlich in der Sauna entstehen die berlinischen Epigramme. Ruhend im Dustern schreibe ich, dösend, schweißübergossen. Ausgeschwitzt sind sie und kalt abgeschreckt unter dem Strahl. 31.12.80
Ein paar Tage Wiepersdorf. Das Gut ist zum Schloss renoviert, Kaffeetafeln, ein Grundriss für den Hinze-Kunze-Roman. Ein volles, unruhiges, aufreibendes Jahr mit Reisen und Gammeln vertan. Der Dmitri im März, dann ist's schon aus. Zu viele Lesungen. Jetzt sage ich fast alles ab. Der Umzug. Aber man braucht nur eine Hütte und Frieden. Das tägliche Fernsehen ins Nächstliegende. Die zerraufte Welt. Die Völker eingeschüchtert von der Aussicht auf die jüngsten Tage. Die Hoffnung ein Zwitter. Die Enttäuschung wohlgelittene Bekannte. Keine Heimat, soweit das Auge reicht. Wir stellen sie nicht her. Wir sichern ab. Mit guten Gründen, aber was eröffnen wir? Sozietäten wie Baracken, Provisorien für die Ewigkeit. Nichts als Mühe unter der Sonne, die über Ungleiche scheint.
25.09.81
Tolstoi, 24.03.1854 Bin etwas spät aufgestanden, habe gelesen, aber zum Schreiben bin ich nicht gekommen. Poiret kam, fing zu fechten an, habe ihn aus Faulheit und Feigheit nicht weggeschickt. Dann kam Iwanow, habe aus Feigheit zu lange mit ihm geredet. Koloschin kam Wodka trinken, habe ihn aus Feigheit nicht hinausgeworfen, habe mich aus Gewohnheit zum Streiten bei Osarow über die Dummheit gestritten und aus Feigheit nicht das besprochen, was besprochen werden musste. Bei Beklemischew aus fehlender Energie nicht gewesen, beim Turnen aus Feigheit nicht an der Sprossenwand geklettert und aus Wehleidigkeit eine schmerzhafte Übung ausgelassen. Bei Gotschakow gelogen, zu Haus aus Willensschwäche nicht Englisch gelernt. Bei den Wolkonskis hielt ich mich unnatürlich, war zerstreut und saß bis eins herum. Zerstreutheit, der Wunsch, sich in Szene zu setzen, auch Charakterschwäche.
Es kann noch schlimmer kommen. In einer Woche Parteiversammlung im BE, Vorstandssitzung im Schriftstellerverband, Vollversammlung im BE, Mitgliederversammlung im Berliner Verband, Leitungssitzung im BE.
Es ist Sitzungszeit. 4.9.81
Ein Traum. Es ist Sitzungszeit. Ich befinde mich in der Nähe eines langen Tischs, an den sich etliche fremde Leute klammern. Die Gegend ist gebirgig. Hinter dem Tisch fällt sie steil ab. Der Mann, der sich das Wort erteilt, sagt jedem von uns den Namen, den jeder schon hat, und was er zu tun hat, was er ohnehin tut. Es sind einfache Anweisungen. Lächerlich, nicht selbst darauf gekommen zu sein, ich schäme mich. Ich sitze jetzt wie alle über das rote Tuch gebeugt, aber höre nicht mehr die monoton fröhliche Stimme. Sehe verstohlen auf die blassen, angestrengten Gesichter und gewahre verwirrt den Stolz, der eingefroren auf ihnen ruht. Ohne aufgefordert zu sein, nehme ich heftig das Wort und spreche über die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß. Ein Satz, den ich also, wie mir im Traum einfällt, im Schlaf weiß. Wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt es für uns ohne Folgen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Leute verletzen will oder erfreuen. Aber ich fühle deutlich die Wollust, offen, alle politische Scheu abstreifend zu reden. Niemand erwidert mir. Niemand stimmt mir zu.
»27.01.79. Großer Frieden.
Er gehört zum Volk und will nicht auf die Tretmühle. Freilich ein zugespitzter Satz. Die Regisseure wollen das Wort mindern, aber ich würde es als edlen Begriff sprechen, als die Errungenschaft, von der vor 2000 Jahren die Rede war. Der Zuschauer mag das aushalten.« Die Szene heißt Aufschwung der Landwirtschaft. Und ich halte dafür, den Fortschritt widersprüchlich zu zeigen, wie er anders nie war. Es stimmt doch fröhlich, dass die Tretmühle heruntergekommen ist, auf den peinlichen, miesen Begriff. Das ist ein Fortschritt. Der Bedeutungswandel erfasst eine Menge Produktionsmittel und Produktionsweisen. Heute ist unser Sinn nach einigen Generationen Kapitalismus nüchtern genug, dass uns die neuen Namen das Dilemma gar nicht verbergen. Nachtschicht, Fließband, positiv und ekelhaft auf der Zunge. Ich fürchte, die einzelnen Tätigkeiten unterliegen alle diesem Wertverfall. Die Arbeit aber, im Althochdeutschen nur die Mühe, gewinnt an guter Bedeutung. Eben deshalb. Aber mein Humor mag zu grimmig sein. Ich schlage großmütig vor, statt Tretmühle, Mühle zu sagen. Oder er will nicht aufs Rad. Wie immer, wenn ich ändere, wird es schlimmer. Oder er will nicht ans Aggregat.
damit Witz in der Sache bleibt.
7.3.79
Des Gemunkels wegen meine Bücher seien auf Eis gelegt, ließ ich mich gestern bei Höppke melden. Zu meinem Schreck bestätigte er alles schlank weg.
Übrigens habe er die Druckgenehmigung für die Gedichte nicht schriftlich erteilt. Ich verlangte, das Börsenblatt zu schauen, und er suchte interessiert selbst darin. Keiner der drei Titel beim Mitteldeutschen und Aufbauverlag ist für die Messe angezeigt.
Ich erklärte eisig, ich sehe mich als Feind behandelt. Wenn das die Antwort auf den Büchner-Text sei, wären allerdings alle Fragen offen.
Heute im Aufbauverlag eine Aussprache mit Vogt, Günther und Höppke. Ich habe gleichsam die Koffer gepackt, aber Höppke nimmt uns mit dem ersten Satz alle Pressionen vom Ast. Den Auswahlband habe Günther fertig in seiner Aktentasche. Training sei seit heute genehmigt. Der vierte Kast könne hergestellt werden, wenn ich als Geleitschutz ein Artikelchen schriebe. Und schon liegt unvermittelt violett der Querschnittband vor mir.
Die Planierraupen waren über alles weg. Nun blieb ihm nur der Rückzug auf der ganzen Linie.
23.07.79
Gestern am Telefon und heute schriftlich. Mit einer beigepackten Ablichtung aus der Frankfurter Allgemeinen, die Mächtigen und der Geist, mahnt Höppke das kulante Artikelchen an, wonach erst das ungezwungene Leben Kasts ausgeliefert werde.
8.8.79 Schreibe, um Höppke zu befriedigen oder auch nicht, einen Beitrag für eine noch zu erfindende Zeitung. Die Welt, wie sie ist. 25.11.79
Ein Literaturskandal. Bartschs Manuskript Kaderakte kann nicht hier erscheinen und flattert nun als Rowold-Buch über die Mauer.
Schade, dass der Realismus so viel Realität enthält, sagte ich. Schade, dass die Klugen auch immer die Frechen sind, sagte er und gab dem Henker ein Zeichen.
In ein Seminar der Humboldt-Universität eingeladen, ich komme gern, weil es um die Ecke ist, teilt mir eine beauftragte Studentin im Treppenhaus betreten mit, dass ich ausgeladen bin. Ich durfte nicht telefonisch benachrichtigt werden, dass ich krank sei. Kommissionen hocken auf dem Lehrkörper. Desolate Lage der Literaturwissenschaft, die nicht mehr unter einen Narrenhut zu bringen ist.
19.08.80
Das Lehen. Ich bleib im Lande und nähre mich im Osten. Mit meinen Sprüchen, die mich den Kragen kosten, in anderer Zeit noch bin ich auf dem Posten. In Wohnungen geliehen vom Magistrat und ess mich satt wie ihr an der Silage und werde nicht froh in meiner Chefetage. Die Bleibe, die ich suche, ist kein Staat. Mit 10 Geboten und mit Eisendraht sähe ich Brüder und keine Lemuren. Wie komm ich durch den Winter der Strukturen? Partei, mein Fürst, sie hat uns alles gegeben. Und alles ist noch nicht das Leben. Das Lehen, das ich brauch, wird nicht vergeben.
Dritter 12.80
Die neuen Worte. Winkelement. Grundüberzeugung. Abproduktenmesse. Rat für Realismus. Diensthabendes System. Atomschutzplane. Abteilung Grundsätze. Jubelstufe 2. Nährbeilage. Großprobleme. Megatote. Nukleares Patt. Erlebnisbereich. Konsumverzicht. Freizeitgestaltung. Dienstleistungsbetrieb. Bewusstseinswandel.
16.12.80. Schumann im Nachwort zu den Stücken tut, als sei ich ein gespielter Autor. Sie sind schwierig, personenreich und ungefällig. Es war nie ein ganzer Sieg. Ein Staunen, kein Einverständnis. Pyrrhussiege, die neue Verhinderungen nach sich hatten. Ich neige dazu, meine Arbeit als gescheitert anzusehen. 7.05.81.
Schreibe auf Höpkes Rat eine Beschwerde an ihn. Es sollte mich nicht wundern, wenn diese Übung bis in die Spitze fortgesetzt wird, die es dann wieder der Basis geigt. Was in seiner Macht liegt, Schmitten darf in den Stückeband. Bei Dimitri verlangt er einige kleine, noch nicht vorgezogene Striche. Ich werde sie sehr dünn malen.
24.12.81
Traum. Versammlung. Ich habe erfahren, dass ich nicht mehr an der Gewerkschaftsarbeit teilnehmen soll. Wie auch ein anderer. Obwohl ich erst dazu aufgefordert worden war. Beschwere mich bei meinem Tischnachbarn, einem Funktionär. Er erzählt ein Gleichnis. Ein Junge, den hungerte, wurde von einem großen Fisch gefüttert, in dem ihm der Fisch Fleisch aus dem Hals, dem Leib biss. So wuchs der Junge auf und man sagt, er sei groß geworden und habe Großhirn, Kleinhirn, aber er sei ein... Anne weckt mich auf, um Mutter nicht aufs Frühstück warten zu lassen. Ein Fisch? Endlich hat der Zensor gesprochen. 6 Sätze im Dimitri sind für den Druck zu ändern. Es ist verboten, das Land zu verlassen. Ein Lügner, ein Dissident missbraucht den edlen Namen ihres Sohnes. Vor den Vätern sterben die Kinder. Moskau will mit keiner Neuerung beladen sein. Den Polen ist die Freiheit teuer, uns aber die Botmäßigkeit. Auch der Bolschewiki-Auftritt wird moniert, den wir so belassen. Wandrei, Cheflektor, nennt es eine kosmetische Behandlung. Das muss man halt wieder abschminken.
2.8.82
Die Überlegungen zur Übergangsgesellschaft kommen zu keinem Ende. Das Schreiben wird das Stück erfinden.
Ich habe nur Figuren im Kopf, Beziehungen. 5 Pud Liebe.
Alles, was wir nur denken, kann auf der Bühne realiter passieren. Verwandlungen, Übergänge in andere Existenzen eben, weil wir alles im Kopf herumtragen. Die mehreren Leben. Was das Richtige sei? Es gibt keine Verständigung, keinen Ausgleich zwischen den Welten, zwischen dem toten Vater und den Kindern, zwischen dem Westen und dem Osten, zwischen Europa und der dritten Welt. Es gibt keine Wiedergutmachung für vergangenes Unrecht. Es gibt keine Hoffnung in liberaler Emanzipation. Es bleibt nur die radikale Wirklichkeitskritik. Dramatik bezeichnet den Punkt, wo die Gesellschaft in den Einzelnen einbricht. Ihn aufbaut oder beschädigt, lähmt oder bewegt. Der Punkt, der wieder auf die ganze Fläche weist. Angesichts der tödlichen Gefahr der Festgefahrenheit, des Schon und Noch, der Spaltungen, die Subjektivierung der Revolution. Möglichkeit des Daseins als ein anderes Leben. Die Revolution kann nicht ans Ziel kommen als Diktatur.
29.08.83
Einhorn, der Lektor, drängt mich dem Verlangen des Verlags nach einem absichernden Nachweis für Linientreue in den Hinze-Kunze-Berichten nachzukommen.
Lenin böte sich als Autorität an, wäre aber witzlos. Die Korrekturfahnen liegen auf dem Tisch und es muss gehandelt werden.
Die Kirchenväter? Augustinus? Oder die alten Römer? Plinius der Jüngere? Nein, der Ältere. Der Ältere. Ich schlage im Konversationslexikon von 1903 nach.
Plinius Gaius Secundus. Verschiedene Zivil- und Militärposten. Zuletzt Befehlshaber der Flotte bei Misenum. Seine historischen, rhetorischen und grammatischen Schriften sind sämtlich verloren gegangen.
Aha.
Erhalten ist aber ein umfangreiches, enzyklopädisches Werk in 37 Büchern unter dem Titel Historia Naturalis,
das eine ungeheure Menge aus zahlreichen griechischen und lateinischen Werken zusammengelesener Notizen enthält.
Der ist es.
Beim Ausziehen und Ordnen ist Plinius mit großer Flüchtigkeit und Nachlässigkeit verfahren.
Ja, ja.
So dass man bei der Benutzung seines Werks die größte Vorsicht beobachten muss.
Na also.
Meine sachte Beschwerde bei der Hauptverwaltung wegen ihres halbjährigen Stillschweigens zeitigt ein arges Resultat. Sie antwortet, dass die Problematik des Romans hurtiger Entscheidung im Wege stünde. Das fröhliche Attribut verrät die Handschrift Höppges, der bis dato aussagte, das Manuskript habe sich noch nicht eingefunden. In der politischen Gesamtsituation sei das Manuskript nicht brauchbar. Höppke schlage den Einbau von weiteren Handlungslinien vor, um auch die Vorzüge des Sozialismus deutlicher zu machen. Aber 4 Jahre des guten Willens reichen. Ich lasse mir keinen Maulkorb anlegen. Kurz über den Gedichtband, der nun 1 Jahr ausruhte. Er sei niederdrückend, pessimistisch, von gleich fragwürdiger Grundhaltung, politisch untragbar. Günther nennt nur erst Beispiele. Gespräch im Garten des Chefs, die Konsolidierung, der Frieden, das Lehen, der Eisenwagen. Er erregt sich, er brüllt. Er liest Zeile für Zeile mit höhnischem, angewiderten Ton das Lehen vor. Ich erwidere kühl, wenn ihm die genannten Gedichte nicht zusagten, sei er nicht der Verleger für diesen Band. Er behauptet aber, dieser Verleger zu sein. Fahre deprimiert in den Urlaub nach Pezzo zurück.
21. 22. August 84. Reiselektüre Fühmanns 22 Tage. Dante, La Divina Commedia.
Hinterließ vor der Reise Höppke einen Brief. Die Entscheidung, dem Roman nach so langer Geduld das Stempelchen zu weigern, werde mein Leben ändern. Sagte es so unscharf, um ihn nicht zu erpressen. Aber was meine ich denn?
Ich wusste immer, dass das Buch keiner genehmigen kann. Und durfte es nicht wahrhaben. Wer kann es verantworten auf seinem Stuhl? Doch nur ich. Und das sollte genügen. Nicht nur die satirische Prosa, auch die Gedichte. Nichts scheint mehr druckbar. Da jetzt alles darauf ankommt, den Sozialismus zu stärken, ist nur sein Lob gelitten. Byzantinische Ästhetik. Aber wenn das, was ich schreibe, im Widerspruch zur Partei steht, wie kann ich dann Mitglied sein?
Niemand fragt mich das, aber es ist unerträglich. Diesen Widerspruch zu leben, eine bedeutende Kulturpolitik mitzutragen und ihr ein Ärgernis zu sein.
Ich dachte, ich sei trainiert darauf. Becker ging, als ein einziges Buch nicht erschien. Bei mir war jedes Buch ein Kampf, ein Feilschen, ein Tricksen. Du wirst krank, sagte Christa, weil du nicht davon loskommst. Wovon? Von meiner Hoffnung? Was erwartest du dir von dieser Gesellschaft? Und von mir? Von mir in ihr?
Ich bin wie gelähmt seit Monaten. Kunert fiel nichts mehr ein zu dem besseren Land. Ich kann mir noch immer ein besseres denken. Aber die Suche nach dem Stoff zum Leben im literarischen Sperrgebiet.
Mein besseres Land. Und ich? Ein schlechter Landsmann.
Der Schritt ist keine Lösung. Ich will mir nur die Hände frei machen. Um sie wem zu geben? Genauer, es wäre eine Lösung nur für mich. Das ist zu wenig. Das Mindeste ist, den Kampf zu suchen. Wo denn? Wohlan? Wohl kaum.
So würde es uns im Ausland gehen. Der Sozialismus, die Heimat, die uns nicht erträgt. Die ich verlassen kann, die mich nicht verlässt. Die Herkunft und die Zukunft.
Es ist alles gesagt. In der Übergangsgesellschaft bin ich in den anderen übergegangen, der vor anderen Fragen steht.
30.09.84. Höpke übergibt mir, als ich blass und starr eintrete, ein handschriftliches Schreiben, in dem festgehalten ist, dass er nie gegen den Roman war. Er hat lediglich im freundlichsten Ton einige winzige Wünsche, ein Dutzend Wörter oder Sätze betreffend. Ein Klacks. Kunze muss nicht Repressionen sagen, ein besetztes Wort. Das Gängelband tut's auch. Ich will es bedenken, er drängt auf den nächstmöglichen Termin. Der elendernste Brief an den Minister, worin ich vom Grundrecht sprach, hat Wunder gewirkt. 4.11.84.
Einen Monat nach Höpkes Entscheidung über den Roman ist Verleger Günther noch nicht sicher, ob er sich an sie halten kann. Sondern er fragt sich, beziehungsweise mich, was dieser plötzliche Meinungswandel bedeute. Es genügt ihm nicht, dass der zuständige Minister endlich die Druckgenehmigung erteilt. Denn was sagen die anderen? Ja, wer denn noch? Erst muss ich wissen, was dahinter steckt. Er ist ein eben erst wieder gebrannter Mann. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie die bloße Struktur die Zeit tötet. Die berufsmäßige Selbstentmutigung in der Sphäre des allgemeinen Verdachts.
11.12.84.
Man muss viel Geduld mit seinen Freunden haben. Natürlich denke ich tagelang daran, den Verlag zu wechseln. Ich kann ihm meine Knochen nicht überlassen, wenn er mir schon so im Fleisch bohrt. Und das Theater zu verlassen, wo ich verfaule. 3 Stücke sind nicht herausgebracht. Warum soll ich ein 4. schreiben? Bei Schlenstedts, mit Heises, Hörnigs, Barks, dem Regisseur Engel. Das Orwell-Jahr wird mit schwarzem Humor verabschiedet. Lieber schizophren als ganz allein. Lieber vom Sozialismus gezeichnet als von Sitte gemalt. Lieber uniformiert als desinteressiert. Lieber hochschwanger als niederträchtig. Lieber einen Radogar in der Schrankwand als eine SS-20 unterm Bett. Lieber einen warmen Bruder als einen kalten Krieg. Plakat in Berlin-Mitte. Here I stand and meditate, shall I piss or masturbate?
Kant kürzlich, die wollen gar keine Literatur.
In das Jahr 1985 entlassen erwarten uns Ernstrevisionen. Von Hungersnöten, Völkerwanderungen in die Metropolen, Konkursen der Natur. Dass die Probleme nicht mehr in Klassen und Länder einzugrenzen sind. In die Dürrezonen zu delegieren, dass sie global werden, zerstört den behäbigen Prospekt unseres elitären Weltbilds.
Das Marx'sche Entwicklungsgesetz, schönste Erfindung des bürgerlichen Denkens, ist vor den versammelten Philosophen außer Kraft gesetzt. Traum. Wir durften an seinem Geburtstag Stalin besuchen. Anne, Arne und ich. Wir wurden in einen Konferenzraum geführt. Dort saß er, an der Stirnseite eines langen Tisches. Er war eine Frau, dickbusig. Mir fiel auf, dass sein Haar noch nicht weiß war. Er hatte eine Uniformjacke an, aber ohne Achselstücke und Orden. Eigentlich war es eine Art Bauernbluse. Darunter wie Ulbricht auf seinem letzten Zeitungsbild die Trainingshose. Er hatte sich widerwillig der degradierenden Tracht fügen müssen. Wir stellten unsere belanglosen und selbstbetreffenden Fragen. In einer halben Stunde waren wir fertig. Die großen Fragen waren nicht zur Debatte gekommen. Es war eine Dame vom Dienst dabei, die wohl darauf geachtet hatte. Stalin äußerte sich dann unmutig, dass das nun alles gewesen sei an seinem Ehrentag. Nur diese halbe Stunde in einer winzigen Öffentlichkeit. Mehr war nicht angeordnet worden. Man hatte unseren Besuch als die Gelegenheit genommen, dem Anlass in der mindesten Weise gerecht zu werden.
29.03.85.
Auf der Veranstaltung Meine liebste Seite vor ein paar Jahren las Anna Segers jene Passage aus Transit, in der Seidler zum ersten Mal Marie sieht. Ich werde nie ihre bedächtige, ein wenig schleppende, wunderbare Stimme vergessen. Die Frau, die eben an mir vorbeiging, gönnte ich niemand. Es war für mich furchtbar, dass sie hereingekommen war, aber nicht zu mir. Es gab nur etwas, was ebenso furchtbar hätte sein können. Wenn sie nicht hereingekommen wäre. Seidlers Empfindung ist die meine gegenüber dem Roman.
5.5.85.
Meine Scheu vor der Arbeit Transit, weil ich nichts von den Personen weiß. Aber dieser Seidel, endlich hinter der Demarkationslinie, aufatmend heiter in der helle und lärmenden Ruhe Marseilles. Er verliebt sich, er hilft der Geliebten. Er muss seine eigene Abfahrt betreiben, die er nicht will.
Das bin natürlich ich.
Und aber der Doktor, besessen von seiner Arbeit, für die er sich verräterisch abseilt, von dem unerquicklichen Kontinent und mit von der Frau.
Das bin ich freilich auch.
Und Sophie, die nicht genug von sich hergab und dem Nicht-Geleisteten nachläuft, dem Nicht-Gelebten und nicht lebt.
Wieder ich.
Ich müsste sie alle kennen, wenn ich mich nicht verstelle auf der Schreibstube für eine passende, behagliche Identität.
Die gewöhnliche Zerreißprobe, um sich zu finden in seinen Bestandteilen. Der ganze Mensch muss warten, bis wir schwarz werden im innersten Afrika.
Traum. Sitze neben der jungen Anna Segers im Heck eines kleinen Bootes. Stelle ihr Fragen zur stockenden Arbeit, die sie zutraulich beantwortet. Ihr Kopf liegt dann in meiner Armbeuge, das Gesicht ganz glatte Haut. Glückliches Geschenk des Schlafs, das wert ist wie eine andere Liebschaft. Hamburg. Fleming starb hier, 1640 auf der Durchreise, 31-jährig. An diesen Einträgen fällt mir erst auf, wie oft ich unterwegs bin. Denn ich glaube mich einen sesshaften Mann. Ich wollte freilich nie weggehen. Und ich will nie bleiben.
Was ist es denn? Was ist es denn nunmehr, dass du so hungrig bist, viel Länder durchzusehen? Ernährst du, was dich frisst?
Das ist die Unruhe, Unrast. Und nicht das Politische ist die Hatz. Es ist ein inwendiger Hunger. Gleichsam eine atavistische Not, die mich wie ein Jäger und Sammler streifen lässt, nachdem ich wieder ein Stück Hirse gebaut. Das Weggehen, das Bleiben, das sind zwei falsche Alternativen. Du fändest Ruhe dort.
Wo denn? Ich kann nur die Welten wechselnd die starren Sphären durchdringen, auf den Kreuzungen stehend, an den Grenzen, an der Nahtstelle der Systeme, etc.
Der Raum, die Ruhe, das ist die Arbeit.
16.01.86.
Die UdSSR schlägt ein umfassendes Programm zur Beseitigung der Atomwaffen vor. Die Erde könnte zu Beginn des neuen Jahrtausends frei sein von nuklearen Vernichtungswaffen. Seitdem wieder hat die Welt ihre Hoffnung.
26.03.86.
Zu Hager bestellt. Meine Arbeit stoße ja immer erst auf Schwierigkeiten und er kommt auf die Nibelungen. Der dritte Teil, auch wenn er historisch sei, könne missverstanden werden. Meine Absicht, erkläre ich, war nie Heutiges in Verkleidung vorzuführen, sondern heute noch aufregende alte Verläufe. Die Erfahrung, dass Geschichte zäh ist, sei das harte Brot der Kunst. Er kaut eine Weile darauf und hält für nötig, sich Zeit zu nehmen, die Bedenken der Erfurter Bezirksleitung auszuräumen.
die sie hat, sage ich, ohne das Stück schon zu haben, sondern auf Weisung aus diesem Haus. Die Arbeit werde unterwühlt durch die Wachsamkeit, die die Kollektive behindert. Aber, weiß er dann, es sei nicht gut, wenn ich mich vom Berliner Ensemble trennte. Jeder wolle heute für sich alleine stehen.
Wegwerth muss ihm meine Absicht berichtet haben.
In meinem Alter war Schiller tot. Und ich werde behandelt wie ein Domestik.
Ja, meinst du, erwidert Hager, mir ginge es anders? Mir wird auch oft die Arbeit schwer gemacht und verleidet, so dass ich mitunter alles hinschmeißen möchte.
11.04.87
Heise ist gestern gestorben. Seine große Arbeit liegt unfertig. Man ging bei ihm das Salz des Materialismus holen. Unser letztes Gespräch über Empedokles. Hölderlins Ring mit dem Stoff, Anspruch und Scheitern idealischen Kunstprinzips. Auch auf Bruno stieß er uns immer wieder. Auf die Verbrannten. Der Vorsichtige, der Feuer gelegt hat im hiesigen Denken.
8.12.87
Gorbatschow und Reagan unterzeichnen in Washington den Vertrag über die Beseitigung nuklearer Mittelstreckenraketen.
28.02.87
Das Wesentliche wird im Traum erledigt. Die Zärtlichkeiten, Umarmungen und politischen Klärungen. Dabei ist der Traum wie die Poesie. Klare Bildlichkeit, konkrete Empfindung. Die Hand zwischen den Knien der Frau, Wange an Wange, im fahrenden Zug. Ein süßes, schmerzliches Gefühl. Eine Verführung von minutiöser Realistik. Der Traum ist das intensivere Leben. Sehe auf einer Konferenz Gorbatschow. Er sagte bei Tage, ich stimme dem zu, dass es vergessene Namen, weiße Flecken, weder in der Geschichte noch in der Literatur geben darf. Er zieht mich in ein Gespräch. Mit herzlich entschlossenen Sätzen. Kein Traum? Schumacher fragt mich vor der Premiere des Hans Wurst, ob ich die den Medien untersagten Wörter wüsste. Freilich, sage ich eilig. Ich bekäme doch meine Anweisung. Umgestaltung, Durchsichtigkeit, neues Denken. Richtig geraten. Gorbatschist. Hans Wursts Schicksale trocken und zäh. Kein Lachen. Und keins, das im Halse stecken bleibt.
Glasnost. Die Durchsicht ins Nichts da auseinandergehen. Splitter, Vater nackt, die und wenig wissen, aber der Freude viel. Vorrückwärts, ablapap. Wie Wolken um die Zeiten legt. Als die Mauer fällt, sehe ich die Mauern in mir.
»22.06.88
Die Privilegien des Schriftstellers? Sein wirkliches Privileg, dass er Antwort auf seinen Text bekommt. Das hat er den Politikern voraus. Man sagt ihm die Meinung, er steht im Gespräch. Das ist seine Autorität. Aber das verehrteste Volk, es kann in die Lage kommen. Wenn es sich artikuliert, bekommt es womöglich ein Ansehen. Es kann sich nicht hochdienen und seine Kraft delegieren, nicht an das Häuflein Schreiber. Schreib deine Voten selber, Kanaille.
10.08.88
Ein paar Handwerker mit glatten, glänzenden Gesichtern hantieren an meinem Brustbein, an meinem Bauch mit spitzen Werkzeugen, Drillbohrern. Ein höher sitzender bedient einen langen Speer oder eine Harpune. Es schmerzt nicht. Es belustigt mich. Aber ich tue empört und raunze grimmig. Und sage zu einem hin, der mich mit seinem massigen Leib schützen will, siehst du, es berührt mich nicht im Kern. Im Kern bin ich heiter. Hier endet der glückliche Traum. Halb wach weiß ich. Man muss es selbst tun, um es zu spüren. Nur du hast das Recht, von deiner Schuld zu sprechen. Nur du wählst die Form, sie anzuzeigen. Kein Zensor, kein Rezensent hat die Mittel dazu. Mach dein Ding.
2.10.88
Verheerende Folgen mangelnden Anscheins innerbetrieblicher Demokratie bei Surkamp. Weil ich irgendwann hier die Geduld verlor. Ich habe auch unterlassen, es dem Büro für Urheberrechte einzureichen. Das Interview im Theater heute über Trotzki, die Premiere von Lenins Tod. Das ist natürlich russisches Roulette. Ein paar Tage vor dem Nationalpreis. Eins muss ihn zu Fall bringen.
11.10.88
Im Dialog, wie die Einladung verspricht, mit Dozenten der Hochschule für Ökonomie. Nicht nur über die Übergangsgesellschaft. Und wirklich wird es sofort ganz allgemein. In den früheren Arbeiten sei ich dialektisch gewesen und hätte Überzeugungen vermittelt. Jetzt trete ich sie in den Dreck und betriebe Ideologiezertrümmerung. Das nenne ich einen guten Anfang für das Gespräch, ohne recht zu merken, dass es gezinkt ist. Der Gesprächsleiter ruft wohlpräparierte Kollegen auf. Das Stück enthalte nur lauter Erscheinungen, es gehe nicht an den Nerv. Aber warum tut es dann weh?
Der Tapetenwechsel. Die Verwaltung erklärt mir, sie habe den Umbau längst in aller Stille vollzogen. Aber das Haus ist nicht geräumiger. Die Treppe unbequem. Und sind die Zimmerchen heller? Und warum ziehen die Leute aus und nicht ein?
11.05.89 Aus dem Spiegelzelt des Westberliner Theatertreffens mit dem Wagen über die Grenze und durch Wolkenbrüche bis Jena, wo ich auf die Minute ankomme. Lese im Zeiss-Planetarium unter dem großen Sternenhimmel den bodenlosen Satz. Am Abend bei Lichte Stoff zum Leben.
Nach dem unglaublich hochgerechneten Ergebnis der Kommunalwahlen ist die Erdatmosphäre explosiv und jeder offene Satz schlägt Funken. Es ist ein perverser Genuss, so allein vor der Menge zu stehen. Aber so wie der Staat argumentiert, kann ich nur für mich sprechen.
Von der Sowjetunion lernen heißt wählen lernen.
4.6.89
Treffe Aitmatow im literarischen Kolloquium. Seine Äußerung hat eben die Zeitungsgemüter erregt. Sozialismus, das sei Schweden, Spanien oder die Schweiz.
Ach, diese Schriftsteller.
Aber er hat da sozialer gedacht als jene, die die Begriffe reinhalten. Mag er sich an den Kategorien vergangen haben. Unsere Presse fickt die Fakten.
Aitmatow sagt schlicht, dass in diesen Ländern die Arbeiterklasse ein besseres Leben führe. Mehr erkämpft habe als in den sogenannten sozialistischen Staaten, wo die Bergarbeiter für Seife streiken.
Seine falsche Formulierung ist noch 100-mal realistischer als die Definition der Plattköpfe.
21.08.89
Wenn die Partei jetzt nicht die Wende wagt, wird sie ganz den Kredit verlieren, wie die zu lange zögernde polnische, die mit den ersten freien Wahlen den Bach hinunter ist. Sie hat den Hunger auf Kommunismus übergangen, nun wird es bürgerliche Kost geben. Welch heller Frühling einst in Prag und ein verschwitzter, dunstiger Sommer nun in Warschawa und Budapest. Die frühen, rohen Sozialismen sind gescheitert, die Aufbrüche versandet, die Utopien aufgebraucht für ein paar milde Jahrhunderte.
Aber ihr Träumer, glaubt ihr wirklich, der Zerfall des historischen Kommunismus habe dem Bedürfnis nach Gerechtigkeit ein Ende gesetzt? Norberto Bobbio.
23.08.89
Wie die Lemminge wandern unsere Touristen aus, über die grüne ungarische Grenze. Die alte Führung starrt gelähmt auf die Abstimmung mit den Füßen. Keller, Freund und Staatsmann, rät in betrunkener Verfassung, sich bedeckt zu halten. Bedecke deinen Himmel, Zeus.
25.08.89
Ich werde für den heutigen Solidaritätsbazar ausgeladen. Sollte für Radio DDR Abzüge des Gedichts aus dem dogmatischen Schlummer geweckt signieren. Der bodenlose Satz darf nicht im fünften Heft von Sinn und Form erscheinen. Das Senftenberger Theater hat den eindeutigen Auftrag erhalten, Simplex Deutsch nicht in den Spielplan zu nehmen.
10.09.89
Habe einen Prolog für die Wiedereröffnung des Berliner Ensembles zu schreiben. Ich weiß die Welt in einem unhaltbaren Zustand und soll für einen öffentlichen Saal verbindliche Worte machen. Es ist ein Moment, in dem der Verfasser sozusagen gefordert ist. Was sagt er? Was äußert er in dieser Situation? Der Ort, von dem aus er spricht, ist ein Ort der Krise, in der die Worte Bedeutung bekommen.
Wo geht es lang? Oder bescheidener gefragt, weiß wer, was vorn und hinten ist? Die Strategien verschimmeln, wie nass abgebrochene Zelte hinter den Flüchtlingen. 28.09.89
Regierungsprogramm. Öffnet das Land. Treibt Handel und Wandel. Reist in die Welt. Denkt, schreibt, spielt, was ihr wollt.
3.10.89
In der Zeitung, abgelenkt von fehlenden Meldungen über den politischen Erdrutsch, lese ich von alltäglichen Dingen. Gartenschau, Scheinwerfereinstellungen, Wintervorbereitung. Wie wenn nach einem langen Krieg das Leben doch weitergeht.
9.10.89 Im Fernsehen die Demonstration der Hunderttausenden Leipziger. Friedlich, unblutig. Die Wende ist da. Das Ende des 20. Jahrhunderts. Der Geist der vielen. Die Gewaltlosigkeit. Der Umbau der Gesellschaft. 4.11.89
Ich wurde seit Tagen gedrängt, auf einer Kundgebung für Meinungs- und Pressefreiheit zu sprechen. Das schien mir ein zu schmaler Ansatz. Zu fordern wäre Volkssouveränität. Auch störte mich, dass mehrere Organisatoren, glaube ich, bei der Firma sind. An dem Ventil musste ich nicht drehen. Aber diese bescheidene, genehmigte Demonstration ruft eine 500.000 auf den Plan, den Alexanderplatz. Und inmitten der zu nichts und zu allem entschlossenen Menge, ihrer ruhigen, unaufgeregten Kraft, erkenne ich meinen Kleinmut. Es ist eine Erfahrung der Freiheit.
4.11.89
Kränz zu Tisch. Rücktritt ist Fortschritt. Volksauge sei wachsam. Rechtssicherheit ist die beste Staatssicherheit. Zieht euch um und schließt euch an. Kein Artenschutz für Wendehälse. Lieber häufig übermüdet als ständig überwacht. Ökodaten ohne Filter. Wer die Wahl fälscht, hat die Qual. Es geht nicht um Bananen, es geht um die Wurst.
9.11.89
Dass wir eine Revolution durchlaufen, sieht man auch daran, wie rasch die Texte veralten. Im Frühjahr schrieb ich Geschichten über das neue Denken, das unvermutet, aber unaufhaltsam aus dem Asphalt schlägt und die Stadt besetzt. Ich schrieb das im herausfordernden Präsens, in halsbrecherischer Gewissheit. Und es war doch die zugemauerte Zeit. Jetzt lese ich daraus in der neuen Szene in Leipzig wie aus Augenzeugen berichten. Der Titel der Veranstaltung, Texte zur Wende, Anfang September vorgeschlagen und von Hauswald tollkühn akzeptiert, klingt nun wie Anbieterei. Die Wirklichkeit selbst wagt die Wende, wilder als unsere Wünsche. Und während die Frage gestellt wird, wann wird die Mauer geöffnet, und ich antworte, ich glaube eben jetzt, geschieht es tatsächlich. Durch ein Missverständnis, das vollkommen genügt. Schabowski verliest auf einer Pressekonferenz mit ungläubigem Glotzen den Zettel, der ihm gereicht wird. Die Grenze sei offen. Für die Ausreiser war gemeint, ab sofort. Und die Tausenden stürzen an die Übergänge und unterrichten die Grenzpolizisten, die verlegen den Tatsachen Platz machen.
'Nun haben wir eine Biografie. Aus dem Widerstand und der Geducktheit tretend, haben wir jeder eine Geschichte durchlaufen, unter die ein harter Strich gezogen wird. Unter die alten Wahrheiten, unter die alte Zukunft. Aber wir werden nicht loskommen davon, weil wir sie nicht gelebt haben, weil nichts war, wie Paul Bauch sagte. Während wir nun alle hinübergehen in die schöne Fremde. Noch ist alles richtig und notwendig, indem noch alles möglich und offen ist. Aber es bleibt eine geringe Spanne Zeit. Dann werden wir den Möglichkeiten nachblicken.
Volker Brauns Werktage. Textfassung Christine Schulz. Teil 1. Training des aufrechten Gangs. Es sprachen Silvester Groth, Julia Gräfner, Christoph Garwender und Volker Braun. Komposition Steffen Schleiermacher. Viola Dorothea Hemken. Schlagzeug Stefan Stupora. Klavier und Celesta Steffen Schleiermacher. Dramaturgie Stefan Karnis. Ton André Lühr, Robert Baldowski und Andreas Stoffels. Schnitt Steffen Brosig und Olaf Dix. Regieassistenz Anne Osterloh. Regie Ulrich Lampen. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und Deutschlandfunk Kultur 2024.